Also sicherlich einige Aspekte von meinem Vortrag wurden schon in anderen Vorträgen heute aufgegriffen. Und ich glaube, mein Vortrag auch schließt sich sehr gut an dem vorherigen Vortrag von heute an, weil es geht eher um zivilgesellschaftliche Mobilisierung, die Möglichkeiten dieses Überbaus sozusagen, diese schematische Vorstellung zu bewegen mit dem Recht. Und ich denke auch, dass ich glaube, die Sachen ergänzen sich sehr gut, und ich werde dann hier auf verschiedene Interpretationen von Gramsci mit Bezug auf das Recht eingehen. Also wie vielleicht, also Spoiler schon gesagt, Gramsci war kein Rechtstheoretiker, sicherlich nicht. Eine Gesellschaftstheorie hat er, unseren Geboten oder Züge oder Perspektive für eine Gesellschaftstheorie. Aber viele Interpretationen, vor allem im deutschsprachigen Raum, haben sich mit seiner Theorie auseinandergesetzt und eine sehr wichtige Impulse für eine kritische Perspektive auf das Recht beigetragen. Daher, bei mir wird es genau um den gesellschaftlichen Teilbereich des Rechts gehen. Klar, ich werde nicht über das Recht im Sinn von Normen, Gesetzen oder die ganze Juristerei sprechen, sondern vielmehr die Frage oder versuchen, die Frage zu diskutieren mit euch, nicht zu beantworten, wie das Recht vor allem von progressiven Akteurinnen oder soziale Bewegungen mobilisiert werden kann. Oder wie wird das Recht tatsächlich mobilisiert? Ne, das passiert jeden Tag. Ein bisschen zu meinem Hintergrund, damit ihr mich so ein bisschen einordnen könnt. Mein Interesse an das Recht, also hier immer verstanden als Instrument für progressive Kämpfe, habe ich während meines Studiums in Brasilien als Juristin entwickelt. Da habe ich zusammen mit Aktivistinnen von der Landlosebewegung und von der Wohnungslosebewegung zusammengearbeitet, konnte man so sagen, so mit so einer rechtlichen Beratung, populare rechtliche Beratung, wie wir das nannten damals. Und das Anliegen, das war so Anfang 2000er, ne, war die brasilianische Verfassung damals, oder die auch ein Ergebnis von sozialen Kämpfen nach der Diktatur war, zur Geltung zu bringen. Da hatten wir wirklich so eine ein bisschen durch das Recht gefremde Perspektive, dass auch kritische Juristinnen könnten soziale Bewegungen unterstützen in ihren Kämpfen. Also auf keinen Fall den Protagonismus von sozialen Bewegungen entziehen, aber mitarbeiten, ne? Also in einem Austausch. Das hat mehrmals geklappt und manchmal auch nicht. Ich werde nicht so viel auf diese Erfahrung heute eingehen, aber ich wollte auch davon erzählen, damit ihr auch meinen Blick auf das Recht versteht und warum ich vielleicht auch auf das emanzipatorische Potenzial des Rechts weiterhin beharre, weil ich finde, dass es ist ungeheuerlich wichtig, sich ein bisschen einzueignen, naja, so ein bisschen anzuerkennen, was sind die Potenziale und Grenzen, und das für progressive Kämpfe zu nutzen. Genau, seitdem ich in Deutschland lebe, das sind so 8 Jahre jetzt, habe ich versucht, diese Erfahrung mit einer theoretischen Reflexion zu kombinieren. Und das habe ich im Rahmen von meinem Promotionsprojekt über das Verhältnis zwischen Recht und sozialen Bewegungen getan. Ne, das hatte jetzt Maggie in der Einführung gesagt. Und von diesem Hintergrund, dann möchte ich genau mit euch diese schon genannte Frage diskutieren, wie wird das Recht durch kollektive Akteurinnen, vor allem progressive, mobilisiert. Also wir können auch vielleicht in der Diskussionsrunde ein bisschen auf die konservative Mobilisierung des Rechts sprechen, aber mein Anliegen ist ein bisschen den Blick näher zu schärfen auf diese progressive Mobilisierungsformen. Man kann vielleicht auch schon vorweg aussagen, dass ohne eine gramscianische Perspektive auf das Recht wäre vielleicht diese Frage gar nicht zu stellen, also beziehungsweise theoretisch nicht zu stellen, und ohne eine Praxis von sozialen Bewegungen, die das Recht mobilisieren, auch nicht. Also sowohl die Praxis von sozialen Bewegungen zeigt uns die Relevanz von dieser Frage, und die gramscianische Theorie, das ist so eine von meinen Argumenten, hilft uns, diese Praxis zu verstehen oder besser nachzuvollziehen. Genau. Mein Vortrag, also in den nächsten 40, ich hoffe nicht so, ich weiß nicht, ob das sind 40 oder 45, 50 Minuten. Ich möchte mit euch 5 Schritten eingehen. Zuerst möchte ich meine Analyse des Rechts im Rahmen der materialistischen Rechtstheorie verorten und meine theoretische Perspektive auf das Recht innerhalb der Tradition darlegen. Dabei gehe ich auf einige Fragen ein, wie zum Beispiel, was ist das Recht einfach ein Instrument der herrschenden Klasse oder eher ein Ort, in der Regel konservative Interessen bevorzugt werden? Lohnt es sich überhaupt, über progressive Kämpfe um Recht und im Recht zu sprechen? In dem zweiten Schritt gehe ich auf die Besonderheiten dieses Felds mit Blick auf die Ermöglichungsbedingungen für soziale Kämpfe. Bei dem dritten Schritt setze ich mich mit der gramscianischen Theorie auseinander. Dabei wird es um die Kämpfe um Hegemonie gehen und da auch die Frage, was haben denn Kämpfe um Hegemonie auf dem Terrain des Rechts zu bedeuten? Also diese Übertragung zwischen Kämpfe um Hegemonie und wie werden sie insbesondere in dem Feld des Rechts geführt? In dem vierten Teil habe ich einige historische und aktuelle Beispiele von aktuellen Kämpfen auf dem Terrain des Rechts mitgebracht. Die werde ich in Form von einigen Videos zeigen. Also das sind so Beispiele hier aus dem deutschen Kontext oder die einen Bezug auf den deutschen Kontext haben, um diese theoretischen Überlegungen über das Recht etwas konkreter zu machen. Und ich denke, dass vielleicht die Beispiele helfen, uns auch ein bisschen in die Diskussion später einzusteigen. Oder vielleicht habt ihr dann dazu mehr Fragen oder auch Erfahrungen zu den Bewegungen, die in diese Kämpfen aktiv sind. Und dann schließe ich den Vortrag mit so einer kleinen Bilanz über die Erklärungskraft dieser Interpretation des Rechts. Schauen wir uns, inwiefern denn, und mir gelingt so hier auch dieser Bezug zu Gramsci auch herzustellen, also deutlich für euch herzustellen. Wie gesagt, Gramsci war kein Rechtstheoretiker, hat weder Jura studiert, noch hat er sich mit dem Recht systematisch beschäftigt. Seine zentralen Beiträge fokussieren vor allem auf die sozialen, kulturellen und spirituellen Aspekte der Herrschaft, auch mit der politischen Rolle der Intellektuellen in der Artikulation von Weltvorstellungen. Da kommt auch ein Bezug in dem Vortrag. Deshalb meine Betrachtung des Rechts basiert auf einigen der zentralen Annahmen aus seinem Werk. Ich beziehe mich auch auf weitere Interpretationen, die auf Grundlage genau diese Konzepte von Gramsci, auch von anderen Autoren wie Sonja Buckel, Andrea Mayhofer, Andreas Vichel-Lescano und Pierre Bourdieu, die auch eine kritische Analyse des Rechts machen. Also, dass ich lese Gramsci über auch Akteurinnen, die auch Gramsci schon gelesen haben. Also, das ist auch das transparent zu machen. Ich dachte, ich hatte auch sogar diese Folie hier, links so ein paar von diesen Menschen hier. Auch Bob Jessop ist auch hier vertreten. Und ich glaube, das sind so einige Einflüsse, die ihr vielleicht jetzt in meinem Vortrag langsam erkennen könntet. Ich habe auch Bourdieu hier mit der brasilianischen Version von, wo die seine Werke über das Recht veröffentlicht worden sind, weil das hat mich erstmal beeinflusst auf Portugiesisch. Und dann erst, und das wurde schon in den 90er in Brasilien übersetzt, und diese Übersetzung liegt im Deutschen erst ab 2019, wurde das Buch über das Rechtsdenken von Bourdieu veröffentlicht. Daher ist es kommt jetzt ein bisschen wieder in Vogue, würde man so sagen, jetzt durch diese deutsche Übersetzung. Und ich lese auch Bourdieu ein bisschen mit einem gramscianischen Blick. Würden vielleicht Menschen sagen, da gibt es nichts. Die beiden kommen nicht so gut zusammen, aber ich denke schon, genau. Die Folien hier, die dienen so, damit ihr auch besser mitkommt in dem Vortrag. Also ich werde jetzt mehr vorlesen und die großen Zitate habe ich dann in den Folien hier vorbereitet. Und dann würde ich in dem ersten Schritt meine Argumente einsteigen, nach dieser etwas langen Einführung. Genau, das konnte man so einem Vortrag mit einer materialistischen Perspektive auf das Recht beginnen. Das Recht ist aufgrund seiner konstitutiven Rolle im Kapitalismus vor allem Instrument für die Aufrechterhaltung bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Dieser Satz würde ihm jede materialistische Auseinandersetzung mit der Rolle des Rechts im Kapitalismus geäußert. Man würde auch sagen, daran zu glauben, mit Rekurs auf das Recht wäre möglich, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern, sei entweder naiv oder bestenfalls als Juristensozialismus zu bezeichnen. Engels und Kautsky schreiben 1886 einen kritischen Aufsatz genau mit diesem Titel. Dabei bezweifeln sie die Bemühungen der Juristen in deren Zeit, die an eine sozialistische Entwicklung des Rechts glaubten. Auf welcher Grundlage deren wiederum sich eine logische Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung des Sozialismus vollziehen würde. Dabei haben sie auf die Schranke diese Denkweise verwiesen. Wenn das industrielle Proletariat bzw. die Arbeiterinnenklasse ihre Forderungen zur Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise nur in Form von Forderungen nach Rechten stellen würde, blieb sie den Vorstellungen ihrer eigenen Zeit verhaftet und wäre nie in der Lage, die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise zu erkennen und geschweige sie zu überwinden. So in der Worten, das Zitat steht hier in dem Leinwand, Zitat beginnt, die Arbeiterklasse, die durch die Verhandlung der feudalen Produktionsweise in die kapitalistische alles Eigentums an der Produktionsmittel entkleidet wurde und durch den Mechanismus der kapitalistischen Produktionsweise stets in diesen erheblichen Zustand der Eigentumslosigkeit wieder erzeugt wird, kann in der juristischen Illusion der Bourgeoisie ihre Lebenslage nicht erschöpfend zum Ausdruck bringen. Sie können diese Lebenslage nur vollständig selbst erkennen, wenn sie die Dinge ohne juristische gefärbte Brille in ihrer Wirklichkeit anschaut. Für Kautsky und Engels und auch für Marx entspreche die Vorstellung der industriellen Arbeiterklasse, die ihre Forderung in Form der Forderung nach einem speziellen Arbeitstag stellte, genau die Weltanschauung einer Klasse, die die Eigentumslosigkeit der Produktionsmittel erlebte. Daher verfehlte diese Arbeiterklasse eine Revision der tatsächlichen Verhältnisse, wie die beiden auch in diesem selben Aufsatz sagen, zu fördern. Sie blieb der Illusion der Juristensozialismus verhaftet, wie gesagt, indem die politischen Kämpfe nach dem Grundrechte orientiert, indem sie die politischen Kämpfe nach dem Grundrechte orientiert. Engels zitiert Marx im selben Aufsatz, Grundrechte haben nur geringe praktische Wirksamkeit. Das Recht auf Arbeit sei eine provisorische Forderung. Die erste unbeholfene Formel, worin sich die revolutionären Ansprüche des Proletariats zusammenfassen. Die materialistische Rechtskritik ist markiert durch diesen Widerspruch. Auf der einen Seite ist Tatsache, dass die Arbeiterinnenklasse ihre Forderungen in Form von Rechtsforderungen stellt. Sie will Recht haben, oder ne, die Arbeiterinnenklasse in ihren multiple Formen. Sie will auch Recht haben auf Mitbestimmung, auf Gleichheit, auf Freiheit. Auf der anderen Seite besteht immer eine Grenze. Historische und aktuelle kritische Auseinandersetzungen mit dem Recht haben dieselbe kritisch befördert. Das Recht ist entweder zu limitiert oder ein komplett unzulängliches Mittel für jedes emanzipatorisches Projekt. Dass die konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse und bestehende Herrschaft transformieren und umwerfen würde. Hier können wir auch sprechen mit Gretti Bas, China Melville, Eugen Paschukanis, die auch kritische Interpretationen des Rechts entwickelt haben. Oder auch jetzt ein bisschen gehypt in der deutschen Debatte Katharina Pisto oder Ronkels Kreisteinke, also alle haben, würde ich die vielleicht auch für diese Seite der Debatte einordnen. Also gehypt nicht im Sinne, dass es nicht so sind, so spannende Ansätze und die jetzt sehr viel gelesen und rezipiert werden. Allmählich hat sich die deutschsprachige Debatte mit dieser Interpretation über die Funktion des Rechts befasst und sie wurde von mehreren materialistischen Rechtssoziologinnen kritisiert. Und hier betone ich hier auch die Soziologinnen, Rechtssoziologinnen, weil die waren auch die Feministinnen, die auch diese, die materialistische Rechtskritik einen Schritt weitergebracht haben im Sinne der einer Analyse, die nicht so orthodox geblieben ist. In den 90er Jahren betonte Andrea Mayhofer eine Interpretation des Rechts, die seine Funktion oder Effekte im Kapitalismus lediglich aus den materialen Verhältnissen ableitet, sei einfach so begrenzt. Mit einem ökonomistisch-deterministischen Blick auf das Recht sei nur seine repressive Wirkung zu sehen und seine politischen Effekte auf einen bloßen Reflex der ausbeuterischen Dynamik der Wertproduktion im Kapitalismus reduziert. Mit den Jahren haben materialistische heterodoxen Ansätze rund über das Recht begonnen, auch eine dialektische Dimension des Rechts herauszuarbeiten. Einerseits in Anlehnung an die Warentheorie von Marx haben sie betont, der Tausch und die Zirkulation von Waren setzen zwangsläufig rechtlichen Mittel voraus, denn ohne Verträge wie Arbeitsvertrag oder der Kaufvertrag konnten sich Subjekte in unterschiedlichen, vor allem hierarchische, ungleiche Positionen in der Produktion nicht zueinander verhalten. Das heißt, dass das Recht für die Beziehungen unter den tauschenden Subjekten also fundamental ist, fungiert das Recht auch als konstruktive Form der kapitalistischen Akkumulationslogik. Andererseits erschließt das Recht auch ein Terrain oder formiert so ein Terrain, auf dem gesellschaftliche Antagonismen durch die unpersönlichen und gemäß der Richtlinien der juristischen Argumentation und Verfahrensweisen verarbeitet werden. Wenn bestimmte Bedingungen gewährt werden, können Verfahren auch zugunsten progressiven Projekten auf Terrain des Rechts ausgetragen werden. Diese heterodoxe Perspektive auf das Recht geht aus einem Blickwechsel innerhalb des Marxismus selbst heraus. Zuerst ab der gramscianischen Tradition wird klar, nicht nur die materiellen, sondern auch die kulturellen und politischen Verhältnisse charakterisieren die Art und Weise, wie sich Kapitalismus entwickelt und wie die Konflikte in dieser Gesellschaft ausgehandelt werden. In Anlehnung an Gramsci arbeitet Bob Jessop die institutionelle Materialität des Staats heraus. Diese wird entlang der kontinuierlichen Auseinandersetzungen um die Produktionsverhältnisse, die Arbeitsteilung, ideologische Elemente und weitere politische Kämpfe hergestellt. Dabei kann das instituierte Recht weder eines Instrument der herrschenden Klassen noch lediglich eine Abstraktion der Normen und der Gesetze sein. Materialistisch gesehen, das Recht drückt vielmehr die materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen aus. Vielleicht viele von euch kennen diesen Ausdruck von Bob Jessop, Pulanzas Bob Jessop in der Reihenfolge. Also das Recht ist auch ein Ergebnis von Kämpfen, die wiederum gesellschaftliche Auseinandersetzungen reflektieren, welche auch die Kräfteverhältnisse stetig verschieben. Daher um die Rolle des Rechts in kapitalistischen Gesellschaften und die Möglichkeit seiner Mobilisierung für progressive Ziele zu verstehen, möchte ich vielleicht erstmal mit euch also zwei Aspekte festhalten. Der erste ist, das Recht ist nicht einfach ein logisches Ergebnis der kapitalistischen Produktionsweise und es habe auch keine Waffe einfach in der Hände der Herrschenden. Also wir können schon sagen, ne, das Recht kann und übt leider diese Funktion in unseren Gesellschaften. Das ist aber kein Schicksal und das muss nicht immer so sein und es wird auch nicht immer so gehandelt oder das passiert nicht immer in dieser Art und Weise. Der zweite Aspekt, den ich mit euch auch festhalten wollte in diesem ersten Schritt meiner Argumentation, ist, dass da gesellschaftliche Antagonismen nicht nur einfach Antagonismen und die Produktionsweise darstellen. Also reden wir hier nicht nur über die Arbeiterinnenklasse oder die Arbeiterklasse, wird im Recht auch aus unterschiedlichen und manchmal auch konfligierenden Subjektperspektiven und Positionen gekämpft. Ne? Soziale Kämpfe, die in Form von Kämpfen um Rechte durchgeführt werden, reflektieren gerade die untereinander widersprüchlichen Herrschaftsverhältnisse, die unsere kapitalistische Gesellschaft durchdringen, konnte ich so sagen. Also gesellschaftliche Kämpfe sind mehrdimensional und stellen sowohl die Reproduktion von Arbeitsverhältnissen als auch die Geschlechterverhältnisse, koloniale Ungleichgewichte, rassistische Verhältnisse und weitere soziale Hierarchien sowie die kapitalistische, zerstörerische Naturverhältnisse in Frage. Also geht es hier um viele Kämpfe. Basierend auf diesem Hintergrund komme ich langsam zum zweiten Schritt meines Vortrags. Und hier werde ich dann versucht, mit euch zu diskutieren oder zu entwickeln, eine Perspektive zu belegen, was ist das Besondere denn im Recht oder wie charakterisiert sich dieses juridische Feld? Könnte man sagen, was ist das Recht? Ne? Oder ich glaube, diese Frage wäre dann zu einfach. Die Frage, die wir vielleicht stellen sollen, ist vielmehr dann, was sind die Effekte von Recht in kapitalistischen Gesellschaften? Die spezifische juridische Logik des Rechts wird insbesondere durch Verfahren, Normen und den Aufbau eines spezifischen Personals, eines Berufs, ne, der Juristinnenschaft materialisiert. Außerdem ist das Recht auch charakterisiert durch das Prinzip der Gleichheit. Also rechtliche Normen sollen für alle gleich gelten, abgesehen der Fälle, in denen das Recht selbst eine Ausnahme vorsieht. Spricht, wenn das Recht auch selbst einen besonderen Schutz für Minderheiten oder besonders benachteiligte Personen vorsieht. Diese zwei Grundsätze, also Gleichheit und Schutz der Differenz, können wir uns vielleicht am Beispiel des deutschen Grundgesetzes kurz anschauen. Also es tut mir leid, es wird hier ein bisschen juristisch, weil man muss das irgendwie machen, wenn man über das Recht spricht, so doch ein Gesetz mitbringen. Ich habe mir so zwei Beispiele genommen. Also erstmal Artikel 1 und Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes. Also muss man auch nicht so alles in Detail lesen, aber vielleicht spannend ist diese zwei Abschnitte, ne? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das werden wir auch erstmal verstehen und auch hinterfragen. Und vielleicht den Abschnitt 3 dazu. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, Hassen, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Also spricht der Rest und auch wegen seiner Behinderung. Das Recht sieht die Gleichheit für alle, die universelle Gleichheit vor, zugleich auch bestimmte, besonderen Schutz für bestimmte Dimensionen, für bestimmte Differenzen, konnte man sagen. Ein anderes Beispiel wollte ich auch bringen, das ist auch sehr ähnlich und es ist auch eine Verfassung, die im selben Jahr erlassen worden ist und ein Jahr später in Kraft getreten ist, ist die indische Verfassung, die auch mit der Abschaffung auch von dem Kastensystem in Indien so eine ähnliche Formulierung wie das deutsche Grundgesetz auch vorsieht. Auch die Perspektive, also dieser Grundsatz, Recht auf Gleichheit und dazu aber dann neue spezifische Dimensionierungen, also auch in Bezug auf Ausschlüsse, die Personen aus verschiedenen materiell gesehenen Kasten erlebt haben in Indien. Und die Verfassung verspricht diese universelle Gleichheit, wie die deutsche in demselben Jahr verspricht. Also hier sind nur zwei Spiele, ähnliche Formulierungen im Fall vom deutschen Gesetz. Das kommt im Grundgesetz, kommt am Anfang der Verfassung. In dem indischen Verfassung, das kommt ein bisschen später, aber das ist eher ein bisschen der Aufbau von Verfassungen, wird so unterschiedlich im, je nach Land. Genau, es ist ein bisschen unterschiedlich je nach Land. Das nimmt aber nicht die Relevanz von Grundrechten in beiden Fällen. Ich hätte auch mehrere Beispiele bringen können. Also die brasilianische Verfassung hat auch ungefähr dieselbe Formulierungen am Anfang auch. Und das Ideal der Gleichheit trifft selbstverständlich auch die konkreten und sozialen Bedingungen jedes Landes. Ne? Und klar, die Konjunktur bringt ne, diese Bestimmungen in jedem Fall. Warum habe ich diese zwei Beispiele mitgebracht? Weil das wird hier vielleicht deutlich oder diese Beispiele verdeutlichen, wenn wir über das eine Universalisierungsprinzip des Rechts reden. Wir können das jetzt hier mit diesen zwei Beispielen, ne, wie wird in der Verfassung über Gleichheit gesprochen oder wie wird diese Gleichheit für alle im Recht versprochen. Und das aber gesellschaftstheoretisch zu verstehen, können wir dann dieses Konzept von der Universalisierung des Rechts auch nutzen. Und eine Implikation, das heißt Universalisierung im Sinne, das Recht gilt gleich für alle. Ne? Also um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen. Und eine Implikation dieses Prinzips ist es, dass das Recht in demokratischen Gesellschaften zumindest gerade durch dieses normative Ideal geprägt ist, universell für alle gleich zu gelten. Und deswegen müssen auch mächtige Akteure sich diese in der Norm verankerten Universalisierungsstruktur unterstellen. Auf diesem Terrain müssen alle Akteure, seien sie reich, arm, mächtig, Subaltern, ihr Interesse durch die rechtliche Argumentation vertreten. Also geht ja hier geht es nicht darum, oder wollen wir vielleicht zusammen daran glauben, wenn wir über das Recht reden, dass es geht nicht um einfache Durchsetzung von Interessen, sondern um einen argumentativen Prozess der Verhandlung und Aushandlung von Interessen in diese bestimmte Logik des Rechts, der Verfahren. Um Rechtsverfahren zu sprechen zu dürfen, müssen sich alle auf die Dynamik der Verfahren einlassen, was schlechthin bedeutet, dass mächtige Akteurinnen deshalb ihre Interessen nicht unmittelbar durchsetzen können. Man könnte hier sagen, das Recht ist in seiner Logik kein Instrument der Gewaltausübung oder Willkür. Das Recht kann auch nicht einfach ein Instrument des Staats oder des Kapitals sein. Normativ gesehen, ideal, ne? Immer wichtig zu betonen. Vielmehr eigentlich, was aber prägt die Lage der Kräfteverhältnisse, aber vielmehr die Lage der Kräfteverhältnisse prägt die Möglichkeit, das Recht für progressive Projekte zu mobilisieren. Also Sie fragen sich aber vielleicht, also ihr fragt euch vielleicht, reicht das einfach, dass das Grundgesetz besagt, alle müssen vor dem Gesetz gleich sein oder gleich behandelt werden, damit die gesellschaftlichen und vor allem die materiellen Verhältnisse für alle gleich sind? Die Antwort hierzu ist sicherlich nicht. Und genau weil die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht gleichmäßig verteilt sind, verspricht uns das Gesetz dieses als Ideal. Dieses Versprechen beweist die Grenzen des juridischen Feldes gleichzeitig. Das Recht kann nicht alle gesellschaftlichen Antagonismen lösen. Und wie Engels und Kautsky sagten schon vorher, noch weniger die strukturellen Ungleichheiten der kapitalistischen Produktionsweise beheben. Zugleich aber wird durch dieses Versprechen, und hier setze ich mich so ein bisschen mit meinem Argument heute dafür ein, auch eine Tür in das Feld geöffnet. Also das Versprechen öffnet diese Tür. Während mächtige Akteure ihre Macht nicht einfach durchsetzen können, können außerbauterne Akteure ihr Interesse mit Hilfe des Rechts im Recht oder mit Recht vertreten oder vertreten sehen. Das juridische Feld ist umkämpft. Das wäre so ein Zwischenfazit von diesem zweiten Argument. Das Recht ist durch eine Dialektik, eine Ambivalenz markiert. Es ist nicht nur die Form, die Antagonisten eingeht, einregt, sondern auch ein Terrain, in dem erstritten wird, wie die Norm interpretiert werden soll, wer hat die Autorität über die Normen zu entscheiden. In unseren globalisierten Gesellschaften wird auch darüber entschieden, welches Recht gilt, in welchem Territorium und welches nicht. Die spezifische Unkämpfheit des Rechts manifestiert sich auch durch die Auseinandersetzung um die Interpretation, das ist die sogenannte Rechtsauslegung. Sie kommt zum Ausdruck auch durch die Konkurrenz und die Kompetenz zu bestimmen, wer über die Auslegung der Norm entscheiden darf. In diesem Konkurrenzprozess spielen Diskurs und Sprache eine zentrale Rolle. Hier ist wichtig, wie gesprochen wird und auch wer spricht. Die Juristinnen müssen sich auf die Systematik der Rechtsordnung beziehen. Sie dürfen nicht bloß die Interessen ihrer Mandanten vertreten, sondern sie müssen in dem Katalog der Normen und ihrer früheren Interpretationen die beste argumentative Lösung für das Rechtsproblem beziehungsweise für den Fall finden. Die Rechtsordnung stellt daher ein Gehege von Gesetzen, Normen und Interpretationen dar, beziehungsweise eine Struktur, die eigentlich ein immer umkämpftes Konstrukt ist, aber so erscheint, als ob es immer existiert hätte. Also Pierre Bourdieu spricht hierzu über eine langwierige kumulative Systematisierungsarbeit der Juristinnen. Das Recht verspricht, soziale Widersprüche zu neutralisieren, indem diese in eine unparteiische und universalisierende Grammatik überführt werden. Das Juridische setzt gerade voraus, dass in die Neutralität des Rechts geglaubt wird und wirkt das deshalb, um das glaubhaft zu machen. Da wir aber wissen, das Recht löst nicht allein material geprägte Ungleichverhältnisse, wissen wir auch, dass das Recht in kapitalistischen Gesellschaften durch eine ambivalente Arbeitsweise markiert ist. Also soziale Kämpfe um Erfolgsgeschichten für progressive Projekte und soziale Bewegungen sind durchaus möglich. Zugleich entsteht das Recht aus dem historischen Zusammenhang, in dem die Bedingungen für eine bestimmte Arbeits- und Produktionsweise charakterisiert durch ungleiche geschlechtliche, rassifiziert, ableistische, koloniale Verhältnisse gesichert werden muss. Genau. Jetzt komme ich auf den dritten Schritt des Arguments, genau mit der Frage, wie werden doch kollektive und progressive Kämpfe auf dem Terrain des Rechts ausgetragen. Ich habe die ganze Zeit diesen Hin und Her gemacht, na, hier so auf diese Ambivalenz aufmerksam gemacht, ne, wie das Recht ambivalent ist, also gleichzeitig Sicherung von einer bestimmten Form von Herrschaftsverhältnissen, auf der anderen Seite dieser Raum, wo diese erkämpft werden können, also progressive Projekte erkämpft werden können. Genau, wenn wir genau wissen, dass genau hier komme ich dann vielleicht endlich mal zu Gramsci. Ne? Und für den dritten Schritt ist eine Auseinandersetzung mit der Theorie der Hegemonie sehr ergiebig. Bis jetzt habe ich herausgearbeitet, dass das juridische Feld offen und damit durchlässig für politische Einflüsse und Kämpfe ist, auch wenn diese ursprünglich in anderen Feldern operieren. Die Frage ist aber, wie überqueren diese Kämpfe die Grenze des Rechts? Die Rechtsexpertinnen sind diejenigen, die über das Wissen und die Ausbildung verfügen, um in der Lage zu sein, im juridischen Feld aufzutreten und im Rahmen der Verfahren Rechtsauffassungen zu vertreten. In Anlehnung an Gramsci hat Sonja Buche 2007 den Begriff der juridischen Intellektuellen geprägt. Diese sind keine großen Intellektuellen im Sinne derjenigen, die gesamte Erzählung und die Weltauffassung über die Gesellschaft im Sinne der Organisation der Hegemonie im Allgemeinen hervorbringen. Sie sind vielmehr diejenigen, die soziale Kämpfe auf dem rechtlichen Terrain organisieren. Und wie wird Hegemonie im Recht organisiert? Im Sinne Gramsci können die juridischen Intellektuellen zuerst als Übersetzerinnen verstanden werden. Auf der einen Seite treten sie in Kontakt mit sozialen Akteurinnen und sozialen Bewegungen und helfen in dem Prozess, ihre kollektive Fragen in spezifische Forderungen um Rechte zu interpretieren. Auf der anderen Seite leisten sie eine Hook-Übersetzung, in der sie Bewegungsakteurinnen über die Erfolgsaussichten eines Rechtsverfahrens aufklären und wenn möglich auch in organischem Austausch mit der Bewegung über politische Strategie jenseits der Durchführung einer Klage beraten. Da das Recht auch Teil des gesellschaftlichen Ganzes ist und durch hegemoniale Weltauffassungen geprägt wird, gingen die Juristen innerhalb des juridischen Felds auch um die für progressive soziale Kämpfe forderliche Rechtsinterpretation. Also sie bestreiten den etablierten Common Sense, der sich im bestehenden Recht herauskristallisiert hat, um diesen zu ändern, um diese auch zu ändern. Diese Akteure übersetzen Weltanschauungen, Gewohnheiten und Verständnisse über die Lebensführung sowie politische Interessen in Rechtsfiguren. Sie suchen den treffendsten Ansatzpunkt und die passenden Rechtslücken und marginalisierte Interessen von progressiven Akteurinnen vor Gericht zu bringen. Hegemonie basiert nicht nur auf der Zustimmung der Subalternen oder einer Legitimität der Herrschenden. Sie ist, wie hier Gramsci gelesen wird, das Inwerksetzen von Mechanismen der Zustimmung, eine Klassenpolitik sichern, die sich darüber hinaus auf die Gewalt stützt. Die Zivilgesellschaft, in der Hegemonie erkämpft wird, ist eine widerständische Gesellschaftsstruktur und die benötigt die Organisation dieser Zustimmung. Konsens und auch Konsens in der Kämpfe um Recht ist immer ein umstrittenes, schwaches und vulnerables Ergebnis von Hegemoniekämpfen. In dieser hingen gegensätzliche soziale Gruppen, je nachdem die Konstellation der Kräfteverhältnisse. Basierend auf diese Grundannahmen von der gramscianischen Interpretation können rechtliche Institutionen nicht mehr als eine Außenfassade gesehen werden, hinter der sich soziale Beziehungsnetzwerke in der Zivilgesellschaft herstellen. Rechtskämpfe stellen ein Äquivalent zu sozialen Kämpfen in dem juridischen Feld dar. Das heißt, im juridischen Feld wird auch um Hegemonie gekämpft. Voraussetzung für soziale Kämpfe ist, nach dieser gramscianischen Auffassung, die Verallgemeinerung von Interessen und die Herausbildung eines gegenhegemoniales Projekts, unter das sich vielfältige Transformationsperspektive eingliedern. Dieser Prozess der Universalisierung von eigensinnigen Interessen befordert in kapitalistischen Gesellschaften eine Weltauffassung oder ein Alltagsverständnis über die eigene Lebensführung. Dass subalterne Gruppen in einer durch ungleiche Machtverteilung geprägten Gesellschaft wie der kapitalistischen nicht über dieselben Möglichkeiten und Ressourcen verfügen, um hegemonial zu werden, ist in einer materialistischen Betrachtung des Staates und des Rechts ein logisches Ergebnis. Hegemoniale Interessen werden aufgrund der strategischen Selektivitäten des Staates präferiert, weil sie die strukturierenden Herrschaftsverhältnisse, die ausbeuterische Arbeitsteilung und die hartifizierte geschlechterspezifische Trennung von öffentlichen und privaten Sphären nicht in Frage stellen und diese sogar bekräftigen. Jedoch, und ich glaube, da schließe ich sich nochmal meinen Vortrag zu dem vorherigen an, schlagen sich die Ergebnisse früherer Hegemoniekämpfe in den Institutionen, Normen und im Recht. Und das hemmt die Möglichkeitsbedingungen für aufkommende Kämpfe ein. Genau. Schon erwähnten Juristen-Intellektuellen spielen dann eine zentrale Rolle in diesen Kämpfen. Wie schon gesagt, die juristische Argumentation in Form von Auslegung, Rechtskommentar und Gerichtsentscheidungen gibt zudem das Bezugsgerüst um die Organisation der Hegemonie mithilfe des Rechts. Diese diskursive Kämpfe in dem Feld des Rechts fixieren zumindest vorübergehende Lösungen infolge von Normen und der Rechtsprechung. Und diese Argumentation ist das logische Ergebnis innerhalb der Hierarchie des Rechts und wird als legitim wahrgenommen. Denn sie würde durch das rechtsprechende Person oder befugte Person geäußert. Man darf nicht davon ausgehen, dass das Verhältnis von sozialen Bewegungen zu Unrecht haltungslos ist. Bewegungen und zivilgesellschaftliche Akteure sind die fundamentale Protagonisten von Kämpfen um Hegemonie. Sie organisieren sich eminent politisch und sind autonomer als rechtlich institutionalisierte Akteure. Deshalb können sie kreative Strategien entwickeln, temporäre Allianzen eingehen und neue Repertoires ausprobieren, insoweit diese ihre politisch transformatoren Interessen verstärken. Solche Allianzen werden nicht verewigt, sondern immer im Prozess von Mobilisierung ausgehandelt. Und hier sieht man vielleicht so eine wichtige Unterscheidung zwischen sozialen Bewegungen und engagierten Juristinnen, weil sicher ist, dass soziale Bewegungen wirken auf die Durchsetzung von politischer Agenda. Sie machen soziale Hierarchien, Herrschaftsverhältnisse und Ungleichgewichte gesellschaftlich sichtbar. Und sie artikulieren die soziale Verallgemeinerung ihrer politischen Forderung für die gesamte Gesellschaft. Dafür verarbeiten sie ihre Strategien diskursiv und setzen sich für ihr Anliegen kollektiv ein. Und das Zusammenkommen politischer Strategien, sozialer Bewegungen und der Durchführung von Rechtskämpfen durch juridische Intellektuelle ist daher alles anders als selbstverständlich. Ich will nicht hier so einfach den Eindruck erzeugen, als ob diese Zusammenarbeit so sehr simpel und sehr einfach und sehr logisch wäre. Das ist genau das Gegenteil, könnte man vielleicht sagen. Und hier geraten eigentlich zwei Feldlogiken in Konflikt und der Übersetzungsprozess von kollektiven Anliegen in Rechtsordnung geht in der Regel mit einem Verlust der Radikalität oder des kollektiven Charakters von Bewegungskonstellationen einher. Also gesellschaftskritische soziale Bewegungen befördern in der ersten Linie gegen hegemoniale Projekte, die immer je Konjunktur durchsetzbar sind. Die Radikalität ihrer Forderung kann ebenfalls bestimmen, inwiefern sie auf Kooperationen oder Gegenstrategien stoßen. Und Bewegungen, würde ich so hier so ganz schematisch sagen, können sogar in erster Linie darum kämpfen, Solidaritätsstrukturen und Vernetzung aufzubauen und nicht so sehr Rechtskämpfe zu führen. Aber dabei ist die Veränderung von staatlichen Institutionen nicht immer ein sekundäres Ziel, das darf nicht vernachlässigt werden. Mit dem Prozess, in dem soziale Bewegungen Diskursen oder Interpretationen über die Gesellschaft hervorbringen, können sie auch diese institutionellen Rahmen auch bewegen. Genau, ich werde hier kurz dann auf die Risiken und Bedingungen der Rechtskämpfe um Hegemonie kommen, weil ich glaube, das ist dann sehr wichtig, um keine vielleicht idealistische Sichtweise in Bezug auf die Rechtskämpfe hier zu vertreten letztendlich. Also welche Bedingungen sind für die Austragung von Kämpfen um Hegemonie auf dem rechtlichen Terrain zu berücksichtigen oder auf welche Hürden treffen kollektive Akteure in diesem Prozess? Also das Erste, die Bearbeitung gesellschaftlicher Konflikte durch das Recht ersetzt die ursprüngliche Materialität der Kämpfe durch die Verfahren. Eine rechtliche Lösung des Falls setzt in keiner Weise voraus, dass materielle Ungleichheiten Herrschaftsverhältnisse gegen die soziale Bewegungen mobilisieren, mit dem typischen unfairen Reproduktions- und Produktionsverhältnissen in kapitalistischen Gesellschaften sowie mit ihren hierarchischen Strukturprinzipien in Zusammenhang gebracht werden. Also der Konflikt verliert an Materialität und kann auch entpolitisiert werden. Der zweite Aspekt ist das damit einhergehende Risiko des Backlash. Ab dem Zeitpunkt, in den sozialen Bewegungen den Impuls für die Veränderung von Diskursen und Praktiken geben oder die staatliche Institution mit ihrer anti-institutionalistischen Positionierung konfrontieren, handeln sie im Sinne einer Verschiebung der Kräfteverhältnisse, die diese gesellschaftlichen Strukturen konstituieren. Diese Prozesse können Veränderungen anstoßen, die kontingente Effekte für die Verarbeitung gesellschaftlicher Konflikte auf dem juridischen Terrain haben. Sie können aber auch das typische Backlash herbeirufen, wenn konservative Akteure von dem durch die Bewegungen geöffneten Gelegenheitsfenster profitieren, um die früher erkämpften Rechte aufzuholen. Hier lasse ich nur als Stichwort das Beispiel Roe v. Wade in den USA. Das dritte, das Recht ist auch eine Eliteangelegenheit, könnte man sagen, ne? Und existiert nur, weil eine Trennung zwischen Kopf- und Handarbeit in unserer Gesellschaft fortbesteht. Das Recht setzt die Trennung zwischen Rechtsgelehrten und Laien als konstitutive Distinktion des Feldes selbst vor. Das juridische Wissen hängt explizit mit der Disqualifikation des allgemeinen Wissens zusammen. Die spontane Sicht der Dinge von Menschen, Laien, die nicht rechtgewandten Akteurinnen, spielt im rechtlichen Verfahren keine besondere Rolle und wird daher in der Regel ausgeblendet. Der Gerechtigkeitssinn oder das Interesse der Mandantinnen, so werden sie genannt, werden im Normalfall als einfache Betrachtung der Fakten oder als Ergänzung, also als Erzählung von Gegebenheiten wahrgenommen. Das vierte, damit auch hängt zusammen, also hängt hier das Problem der Repräsentation zusammen, ne? Das ist ein vierter Aspekt. Die prozessualen Verfahrensfilter dienen erst einerseits als formale Legitimation der rechtlichen Entscheidungen, abseits seiner materiellen Wirkung. Andererseits bilden sie auch Eintrittsschranken, die diejenigen exkludieren, die der juristischen Welt nicht angehören oder zugehören. In den meisten Fällen müssen die Laien sich an juridische Intellektuelle wenden, die ihr Interesse in Rechtsansprüche bzw. Klagen übersetzen. Also existieren seltene Rechtsbereiche und Gerichtsbarkeiten. Ich glaube, in Deutschland nur in dem Bereich des sozialen Rechts ist es möglich, die Möglichkeit der eigenen Repräsentation vor Gericht vorsehen. Also die Repräsentation ist daher eine notwendige Bedingung für Rechtskämpfe. Die soziale Bewegung, das ist hier der fünfte Aspekt, die bereits mit ihren eigenen sozialen Missständen zu kämpfen haben, müssen noch zusätzlich erwägen, falls sie sich für eine juristische Taktik entscheiden, ob sie ihre knappen finanziellen Ressourcen für den Zugang zu einer qualifizierten und erfahrenen Rechtsberatung verwenden sollen. Auch die Zeit, also des prozessualen Ritus eines Rechtsverfahrens, ist fundamental verschieden von der Zeit der politischen Mobilisierung durch Proteste und kollektive Repertoires. Insbesondere im Rahmen von komplexen Verfassungsbeschwerden oder Entscheidungen. Hier lasse ich nochmal neun Stichworte, ne? Also Bundesverfassungsgericht Deutschland und Klimapolitik, Prozesse, ne? Fridays for Future Bewegung und Entscheidung des Verfassungsgerichts. Genau, diese Entscheidungen, sie ziehen sich über die Zeit. Ne? Die werden nicht unmittelbar getroffen von Gerichten. Und hierzu wird immer kontingent, ne, ob der Verlauf der Zeit eine positive Auswirkung für die Bewegung haben kann, wenn zum Beispiel einige Jahre später diese Anliegen werden in der Öffentlichkeit nochmal systematisiert, ne, so eine Art von Revitalisierung. Ne, die Protestwelle ist schon vorbei und dann die Gerichte entscheiden und dann die Frage kommt nochmal in die Öffentlichkeit und wird nochmal aufgegriffen. Es kann aber passieren, dass Bewegungen erwarten eine Rechtsentscheidung und investieren ihre knappen Ressourcen dazu und bekommen dann kein Outcome. Ne? Also das wird nichts, das passiert nichts für die. Und der sechste Aspekt ist auch wichtig zu betonen, dass wenn Rechtsexpertinnen und engagierte Anwältinnen mit sozialen Bewegungen kooperieren und auch sie zur Mobilisierung von Ressourcen unterstützen, also auch wenn sie in organischer Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen handeln, können sie sich nie aus der eigenen Logik des Felds komplett auskoppeln. Also sie können das vorübergehend machen, sie können sich deutlich und doll engagieren, aber sie müssen zurück auf das Feld kommen. Sie müssen wieder, ne, diesen Bezug nehmen, damit sie weiterhin Akzeptanz in dem Feld haben und dort Anerkennung bekommen, um weiter da sprechen zu können. Daher, sie werden nie ganz weg aus dem Feld. Also mit Blick auf diese Herausforderungen und Ambivalenzen, ich bin schon auf 50 Minuten, ich sehe, dass ich sollte hier auf jeden Fall auf die konkrete, vielleicht auf die konkrete Beispiele gleich kommen. Vielleicht wollte ich nur kurz zusammenfassen, was bis jetzt gesagt worden ist, ne, mit Blick auf diese Herausforderungen und Ambivalenz der Kämpfe um Hegemonie auf dem Terrain des Rechts, wollte ich betonen oder festhalten, dass diese Interaktionen mit dem juridischen Feld weder eine Überwindung der charakteristischen Distinktionen des Rechts fordern, und aber dieses Überschreiten der Feldgrenze, ne, dieser Prozess der Übersetzung auf jeden Fall produktiv und Potenziale für Rechtskämpfe bringen kann. Genau, ich habe erstmal dieses Argument gemacht, danach versucht zu erklären, wie das geht und auch den Blick zu werfen, wie Bewegungen das zunutze benutzen können. Und dann komme ich auf die kleinen, kurzen Videos, die ich vorbereitet habe. Und die hier sind tatsächlich einige Beispiele von sozialen Kämpfen, die gerade eine Auswirkung auf dem rechtlichen Terrain haben oder die auch im Recht passieren. Sind nicht alle super aktuell, aber schon nicht so alt. Also die Videos gehen ganz kurz. Ihr seht, dass ich so hier ein bisschen Tanzkaraoke mache in meiner YouTube. Genau, dann geht's gleich los mit den Videos. Genau, ich wollte diese verschiedenen Dimensionen, diese verschiedenen Kämpfe erstmal so hier verdeutlichen oder ein bisschen konkreter machen. Ne? Wie wird gekämpft? Wer darf in dem Verfahren sprechen? Was ist die Positionierung der eigenen Betroffenen? Dürfen diese Leute überhaupt teilnehmen und ihre Sichtweisen in dem Verfahren vertreten? Wer sind die Anwälte, die sie vertreten? Was ist hier die Dimension von kollektive und individuelle Betroffenheit? Ich glaube, da kann man so verschiedene Perspektiven sehen. Ne? Und zum Beispiel in dem Fall von Kik, der auch ziemlich stark in den deutschen Medien auch diskutiert worden ist, das ist eigentlich rechtlich wurde nichts für die Betroffenen entschieden, aber die Aushandlungen, die dann über die ILO gelaufen sind, haben dann eine große Entschädigung für die Leute, für die Betroffenen irgendwie gebracht. Und dieses Rechtsverfahren wurde dann benutzt, also Strategie von engagierten Legal Think Tanks, um auch diesen Fall zu mobilisieren in der Öffentlichkeit. Also das Recht kann aus verschiedenen Weisen mobilisiert werden und als Instrument nicht von der herrschenden Klasse, wie ich vorher gesagt habe, aber von progressive, engagierte Anwältinnen, Gruppen oder Institutionen, die sich auch dafür professionalisieren, diese Fälle zu begleiten. Das Recht kann dann von denen aufgegriffen werden, um bestimmte Fälle, die relevant sind für die Gesellschaft, ihm auf diesem Weg hervorbringen. Und daher die Frage ist, das Recht transformiert sich in diesem Prozess? Ja, ne, weil diese Entscheidungen speichern auch, also in dem Prozess der Rechtsprechung werden auch andere Perspektiven auf das Recht selbst gespeichert und diese werden dann der Ausgangspunkt für andere Rechtsstreiten, die auf dem Weg dann gebracht werden können von anderen Akteuren. Die Frage ist nur, ne, wenn das Recht immer so stetig mobilisiert wird und das ist auch in etwa der Fall Roe v. Wade in den USA, die Frage von Selbstbestimmung von Frauen würde in den USA langsam massiv, also langsam in einem langen Prozess über Jahre immer so ein bisschen gemindert. Also es ging erstmal die Frage, dürfen Frauen oder Personen, die schwanger werden können, einfach entscheiden über, wollen sie die Schwangerschaft aufbrechen oder dann langsam müssten sie informieren, dann langsam brauchen sie so eine bestimmte Frist, wie in Deutschland war. Also im Recht wurde so langsam dieses so absolutes Recht auf eine Abtreibung irgendwie auch kritisiert. Also und dann jetzt sind wir tatsächlich auf die Lage von Roe v. Wade gelandet, wo jetzt ein bisschen so ein bisschen rechtliche Anarchie in den USA gibt, weil jetzt jeder Bundesland kann dann bestimmen, wie das Recht auf Abtreibung da gehandhabt wird. Ne? Also mit den Beispielen wollte ich nochmal auf diese Ambivalenz kommen Und vielleicht als abschließende Wort nochmal zu betonen, zurück auf Kautsky und Engels zu kommen. Diese Frage, ja, das Recht ist ein Instrument der herrschenden Klasse. Ich würde sagen, nicht unbedingt, nicht immer. Können sich progressive Akteure auf das Recht beziehen, um ihre Kämpfe zu führen? Würde ich sagen, ja. Das soll aber wirklich sicherlich nicht dem eigenen Weg von sozialen Kämpfen sein. Genau, ich glaube, damit kann ich einfach abschließen und freue ich mich auf eure Fragen.
Vielen Dank dir, Caroline, für den Vortrag. Ich habe es schon wieder vergessen, im Vorfeld anzukündigen, deswegen sage ich es jetzt. Ihr findet hinten im Programmheft einen QR-Code, der euch zu einem Pad führt, in dem ihr gerne auch eure Fragen eintragen könnt, wenn ihr das wollt. Ansonsten würde ich jetzt aber erstmal fragen, ob es hier im Raum bereits Fragen gibt.
Ja, hallo. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich hätte eher eigentlich eine Kritik oder ich würde zumindest grundsätzlich widersprechen, dass eben Recht nicht immer Instrument der Herrschenden ist, sondern ich würde sagen, Recht ist halt wirklich die herrschende oder ist das Instrument des herrschenden Systems ganz klar. Auch wenn ich natürlich nicht wenn ich jedes Moment des Rechts halt direkt irgendwie einem auch gute Beispiele gibt, halt wie zum Beispiel das Abtreibungsgesetz, so gibt es ja doch die Möglichkeit immer, dass diese Leute oder dass die Menschen sich als Rechtssubjekte sich unter ein Recht unterordnen müssen und dann halt eben auch dieses gesamte Recht sich unterwerfen müssen und eben quasi das ja auch auf Gewalt haben, das ja auch wirklich Zwang ist, halt Recht. Ja, aber das wäre nur so meine Kritik, aber ja, vielleicht liege ich auch voll falsch.
Ja, ich finde das Gespräch irgendwie wichtig, weil ich glaube, diese Frage ist nicht zu lösen. Ich glaube, das Recht kann man das Recht von dieser strukturellen Ambivalenz gar nicht trennen. Ne? Und ich glaube, deswegen habe ich auch mit Kautsky und Engels angefangen, weil ich denke, die machen das sehr deutlich in dieser Auseinandersetzung, wo sie sagen, ja, das ist die Vorstellung, die teilweise die Arbeiterinnenklasse, indem sie nach Rechte fordern, irgendwie weiterhin befordert. Also eigentlich, wenn wir um Rechte kämpfen, legitimieren wir diese Form von Staat und diese von durch Kapitalismus geprägten Staatlichkeit oder ne, die Instrumente, die dieser Staat bringt. Da bin ich voll d'accord. Zugleich, ich denke, es gibt diese in der Bewegung der Form, kann man auf was anderes zumindest verweisen. Und Bewegungen können das Recht als Instrument oder als Grammatik, sie können sich darauf beziehen und auch Zukunftsvorstellungen zu artikulieren. Also man fragt sich, warum übersetzen Bewegungen die ganze Zeit ihre Fragen mit Bezug auf das Recht. Ne? Also wenn wir uns schauen, jetzt Chile, also das Beispiel habe ich gar nicht aufgegriffen, die Leute haben sich versammelt in der Platz da und die haben tatsächlich gesagt, ja, wir wollen das Recht, um in Frieden zu leben. El derecho de vivir en paz. Hätten sie einfach gesagt, wir wollen in Frieden leben. Wir wollen Kapitalismus zerstören. Aber der Slogan war, el derecho de vivir en paz. Daher, es gibt schon was. Also ich finde, dass es gibt was Dialektisches, was in dem Recht, was wir, ich sage wir hier im Sinne so von so viele vielfältige kollektive Bewegungen oder linke Akteurinnen irgendwie aus dem Recht für sich sehen können. Ne? Aber mit Vorbehalt, wie immer.
Ja, danke erstmal für deinen Vortrag. Ich fand es sehr spannend und ich habe mich gerade gefragt, oder auch währenddessen schon, aber gerade eben nochmal, als du meintest, dass so das juridische Terrain irgendwie dafür gut sein kann, Zukunftsperspektiven zu artikulieren, ob es nicht eigentlich eher andersrum ist, dass es eigentlich im juridischen Feld eher Verteidigungs- und Abwehrkämpfe geführt werden oder dass eher die Kämpfe sind, wenn überhaupt, die dort erfolgreich sind und dass eben sowas wie Zukunftsperspektiven eher in den sozialen Bewegungen entstehen und die dann vielleicht in seltensten Fällen geschafft werden, in eine Verhandlung reinzutragen, aber niemals im Urteil eigentlich stehen werden. Mhm. Wollte ich dich fragen, wie du das siehst.
Ja, also ich habe eine Frage eigentlich. Ja, ich muss kurz nachdenken. Ich glaube, man könnte Also auf jeden Fall, also in dieser Dimension, also Recht, also diese Kämpfe, also Recht auf Freiheit, Recht auf Mitbestimmung, also auch diese Grundprinzip der Gleichheit, das sind tatsächlich Abwehrkämpfe, ne? Das sind so Kämpfe, die im Recht geführt werden, um die Bedingungsmöglichkeiten überhaupt zu haben, im Recht weiterkämpfen zu können. Daher sind so eher Abwehrkämpfe, das sind diese traditionellen Vorstellungen von also Abwehrrechte und soziale Rechte, ne, dass man so, ne, Grundrechte sind Rechte, die einfach der Staat muss einfach nicht auf unsere Freiheiten eingreifen. Und wir als Bürgerinnen, Akteurinnen, Bewegungen können uns dann in diesem Feld bewegen. Und ich glaube aber, dass Bewegungen schon einen Beitrag leisten können im Sinne, was ist die Programmatik des Rechts. Und ich finde, dass da gab es diesen schönen Aufsatz von Wolfgang Abendroth, wo er sagt, dass Verfassungen sind auch so Momente von Stillstände, von Kämpfe. Also in der Verfassung wird eingeschrieben, was ist das Ergebnis von sozialen Kämpfen. Man schaut sich das deutsche Grundgesetz, ist tatsächlich, gibt so die ganze Grundsatz, die ganze Grundfreiheiten, aber man hat auch dieses Paragraphen, was jetzt total belebt, ne, also revitalisiert wird mit dem ganzen Kämpfen um Wohnen und Enteignung. Und das ist schon was Programmatisches, um diese Norm Leben zu geben, müssen Bewegungen schon eine Zukunftsperspektive artikulieren, würde ich so irgendwie sagen. Und ich glaube, da ohne Bewegungen ist die Revitalisierung von diesen Rechtsnormen gar nicht unmöglich. Und da würden dann traditionelle Juristen einfach sagen, nee, das ist einfach ein Prinzip des sozialökonomischen Rechts und das wird da eingeschrieben, aber das bedeutet nichts und wir können niemand enteignen, ne? Und die Bewegungen sagen, doch, können wir anders interpretieren. Und da kommen vielleicht diese, ja, das ist vielleicht neun Zeichen von diesen Kämpfen. Ne? Also Bewegungen artikulieren Zukunftsvorstellungen und die beziehen sich auf das Recht. Teilweise erfolgreich, teilweise nicht, je nach Konjunktur der Kämpfe dann. Genau, vielleicht möchtest du direkt was dazu sagen.
Ist okay, ist richtig gern, weil gerade bei dem Beispiel, was du genannt hattest mit Deutsche Wohnen enteignen, ist es ja so, dass es versucht wurde, irgendwie durch Haustürgespräche und so weiter so eine kollektive Mobilisierung zu organisieren. Und gerade jetzt in dem Moment, wo es auf das juristische Feld geht, der ganze Prozess, ist ja eigentlich so eine totale Entkollektivierung stattfindet. Also es ist ja gerade irgendwie nur noch eine ganz kleine Gruppe an Personen, die überhaupt involviert ist in den Prozess. Und das sind alles Menschen, die genau eher so einem, mindestens so einem intellektuellen, wenn nicht juridischen intellektuellen irgendwie entsprechen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, dass es ja zumindest nicht irgendwie kollektive Zukunftsversionen dann vielleicht nach vorne bringt, also die Kämpfe im juridischen Feld und auch irgendwie diesen individualisierenden Charakter. Also für mich ist der irgendwie so, lässt sich nicht auslöschen, auch eben durch dieses, was du meintest mit den Rechten, das sind ja schon irgendwie auch alles individuelle Rechte. Und die gelten ja auch noch nicht mehr für alle, aber okay.
Ja. Also ich finde es voll gut, dass du dieses Beispiel noch bringst und das da deutlich macht, so deine Einschätzung über, wie diese Kämpfe gerade hier in Deutschland geführt werden. Also mein Eindruck ist, dass tatsächlich, es ist voll riskant, mit dem Recht zu kämpfen. Also im Sinne, dass es riskant für die Bewegung immer so diese Entpolitisierung und dann irgendwie, man erzählt auch Geschichten, also von sozialen Kämpfen, und man erzählt auch die Geschichten der Juristinnen oder der Anwältinnen. Und das geht gar nicht darum, ne? Dass man zum Beispiel versucht, so bestimmte Kämpfe zu rekonstruieren und dann man sagt hier, ne, Namen von den Anwältinnen, die das geführt haben. Und in dem Fall von Roman Wade zum Beispiel waren zwei Frauen oder in dem Fall von dem Klimaklage auch. Aber man hat auch diese Geschichte von diesem männlichen Anwältinnen, und das ist auch typisch in der Erzählung über die Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA, dass man fokussiert sich auf die Biografien, ne, von diesen Anwältinnen, die auch teilweise diese Distinktion weiter, ne, fortführen müssen, um Legitimität in dem Feld selbst zu haben. Also daher, ich finde es super spannend, dass du das Beispiel noch ein bisschen deutlicher macht, ne, was ist das Risiko, und ich denke aber, es gibt so Beispiele von Kämpfen, die schon die dieses Problem sich vor sich gestellt haben und dann irgendwie pragmatisch war für die Bewegung doch entscheidend, diese Sicherheit über das Recht zu schaffen, im Sinne, wenn es rechtlich gesagt wird, dass wir haben zum Beispiel Recht zu besetzen, was hat auch die landlose Bewegung in bestimmten Fällen in Lateinamerika gemacht, oder wir Campesina, da könnten sie einfach in dem Land bleiben und dann ersitzen und dann Eigentum schaffen, auch wenn wir wissen, dass Eigentum eine bürgerliche, kapitalistische Rechtsform ist, das ist nicht zu trennen, aber das hat diesen Menschen eine bestimmte Sicherheit gegeben, um weitere Kämpfe zu führen. Daher, ja, denke ich, und das wurde immer in der Bewegung sehr strittig verhandelt, im Sinne, die Anwältinnen dürfen nicht den Protagonismus der Bewegung entziehen. Das habe ich auch mehrmals gesagt, so ein bisschen abstrakt theoretisch, aber ich glaube, das hängt von der Bewegung, denn das einfach zu fordern und sagen, wenn ihr das nicht so nach unseren Wünschen macht, wir entziehen uns euch dem Mandat. Ihr vertretet uns nicht mehr. Und da ist aber dann weiterhin, die Bewegungen müssen die Ressourcen dafür haben und auch das Wissen, ne? Also in der Lage, das zu tun. Und die Anwältinnen, die sich mit Bewegungen engagieren, würde ich immer dafür plädieren, dass sie auch selbst dieses Bewusstsein für sich entwickeln, dass sie auch wissen, dass sie müssen transparent handeln, sie müssen Rechenschaft, sie müssen immer so informieren, was sie tun, weil die Justiz, also die Rechtsform oder die Art und Weise, wie Verfahren gedacht werden, ist, um zu individualisieren, um die Betroffenen oder Bewegungen aus dem Verfahren einfach auszuschließen. Ne? Und ich glaube, das ist, ja, ist komplex. Ne? Aber dazu gibt es vielleicht so auch Handlungsmöglichkeiten, um das nicht so ganz in den Händen der Juristen zu lassen, würde ich so sagen.